Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen beim The Pod Magazin Nummer 109. Und das ist eine eher ungewöhnliche Ausgabe, denn heute gibt es ein dominierendes Thema, dem ich die meiste Zeit dieser Sendung widme und sonst nur noch zwei kleine und davon ist eins auch noch höchst schräg. Es hat sich aber halt so ergeben, dass eben nun der Prozess um die Klage von Epic Games gegen Apple geendet ist und das Urteil, das ist besprechenswert und die direkten Reaktionen darauf ebenfalls. Außerdem stellt sich da noch heraus, dass es ein gehöriges Drama um Titanfall 2 im Netz gibt, bei dem es mehr Fragen als Antworten gibt. Eine frustrierende Situation, auf die ich aber hinweisen möchte. Und Funcom kauft IP-Rechte ein, gleich im großen Bündel. Und zumindest diese Nachricht, die ist simpel. Hurra! Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Sendung. Und auch noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. In meinem Aufnahmezimmer wurden einige Möbel entfernt. Das sorgt für mich subjektiv für mehr Hall. Auf der Aufnahme klingt das weniger. Ich weiß nicht, ob das an euren Ohren, an euren Ausgabegeräten für einen Unterschied zu sonstigen Magazinfolgen sorgt. Berichtet mir doch gern mal, wie ihr das empfindet und ob das für euch gut, schlecht oder egal ist. Da wäre ich sehr dankbar. Also dann, los geht's mit dem ersten großen Thema. Urteil. Epics Klage gegen Apple endet mit Pyrrhus-Sieg. Über ein Jahr ist es her. Im August 2020, da reichte Epic Games Klage gegen Apple ein. Der Vorwurf, der Konzern betreibe mit seinem App Store für iOS-Geräte ein Monopol. Die Kommission von 30% des Umsatzes im Store, die an Apple geht, die sei ungerechtfertigt und Apple zwingt Entwickler widerrechtlich, Apple Pay als Bezahlmethode für alle In-App-Einkäufe zu benutzen und verhindert, dass Entwickler ihre eigenen Bezahlmethoden anbieten oder darauf verweisen können. Dieser Prozess endete nun am 10. September und Epic Games konnte nur in einem von 10 Anklagepunkten einen Sieg erringen und muss im Gegenzug eine Millionenstrafe an Apple zahlen sowie mit allerlei Sanktionen des Konzerns leben. Der kleine Sieg wurde also mit großen Kosten erkauft, ein sprichwörtlicher Pyrrhus-Sieg. Schlagt gerne mal die Herkunft des Begriffes nach, das ist eine schöne Geschichte aus der Zeit der Römer. Pyrrhus, P-Y-R-R-H-U-S. Ganz kurz zunächst zum Ergebnis der Klage, danach halte ich etwas Rückschau auf diesen langen Gerichtsprozess und all die spannenden Informationen, die er zutage förderte, um zuletzt zu den aktuellen Reaktionen und Entwicklungen zu kommen. Also, der eine Punkt, in dem Yvonne Gonzalez-Rogers Epic Games Recht gab, war der, dass Apple in Zukunft App-Entwicklern nicht mehr vorschreiben darf, ausschließlich Apple Pay als Bezahlmethode zu wählen. Konkret gab Richterin Rogers Apple 90 Tage Zeit. Danach darf der Konzern App-Entwickler nicht mehr daran hindern, App-Nutzer aus den Apps heraus auf andere Stores oder Bezahlmethoden hinzuweisen oder Informationen aus der App heraus zu sammeln, etwa Mailadressen der User, um Nutzer auf diese alternativen Bezahlmethoden zu verweisen. Das war vorher für App-Entwickler tabu und es wird in 3 Monaten etwa erlaubt sein. In welcher Form? Dazu später mehr. Epic hatte freilich viel höhere Ziele, doch Rogers sah in keinem anderen Punkt Apple im Unrecht. Der Konzern verstoße nicht gegen das Kartellrecht und sei nicht verpflichtet, Epic oder anderen Akteuren die Freiheit einzuräumen, ihre eigenen Stores auf Apple-Plattformen zu erschaffen. Genauso wenig könne man erwarten, dass Apple Entwicklern erlauben soll, komplett auf die Apple Pay-Bezahlweise verzichten zu können. Apple Pay wird also weiter der Standard für In-App-Käufe bleiben. Nur dürften Entwickler jetzt eben auf Alternativen hinweisen. Und Apple sei ebenso wenig verpflichtet, Fortnite wieder in den Apple Store aufzunehmen. Epic muss am Ende auch mehrere Millionen Strafe an Apple zahlen, nämlich 30% des Umsatzes mit Fortnite, den Epic damals ab August 2020 an Apple vorbei erwirtschaftet hat, als der Entwickler damals versuchte, den App Store zu umgehen und die Premium-Währung V-Bucks mittels eigener Bezahlschnittstelle Epic Direct Pay verkaufte. Das war damals der Stein, der die ganze Sache ins Rollen brachte. Die Sache führte zum Rauswurf Fortnites aus dem App Store, was wiederum die Klage Epics gegen Apple zur Folge hatte. Letztendlich ändert das Urteil wenig an Apples Geschäft mit dem App Store. Das sei kein Monopol, so die Richterin Rogers. Apple hat berechtigte Gründe, das iOS-System derart abzuschotten, wie es derzeit der Fall ist. Apple habe das Recht, Apple Pay als eine Bezahlmethode zu verlangen und Epics Vertrag mit Apple war rechtsgültig und Epic brach ihn mit Absicht. Am Ende hat das Urteil also keine großen Auswirkungen auf die Games-Branche oder auf das App-Geschäft, sondern es betrifft lediglich Bezahlmethoden für Mobile-Games. Und es kostete Epic Games einige Millionen, die das Studio aber aus der Portokasse zu zahlen scheint. Die Überweisung von 6 Millionen US-Dollar ging am 13. September raus, so Epic-CEO Tim Sweeney auf Twitter. Außerdem, so das Urteil, sei es absolut rechtens gewesen, dass Apple den Apple-Entwickler-Account für Epic Games und seine Tochterunternehmen gesperrt hat. Dazu nachher auch noch mehr. Direkt im Anschluss legte Epic gegen die Entscheidung, dass Apple kein Monopol betreibe, Berufung ein. Soweit zunächst zum Urteil und dem vorläufigen Ende des Gerichtsprozesses Epic Games vs. Apple. Sollte das mit der Berufung klappen, geht es sicher in Runde 2, doch ob es überhaupt so weit kommt, das ist ungewiss und selbst wenn, dann dürfte sich der Spaß noch viele, viele Monate hinziehen. Im Hier und Jetzt läuft aber noch eine weitere Klage, Epic Games vs. Google, mit ähnlichen Vorwürfen, aber einer vermeintlich schwächeren Position für Epic. Wie Android-User wissen, gibt es ja durchaus die Möglichkeit, alternative App-Stores auf Android-Geräten anzubieten oder Software auch außerhalb des Google Play Store, etwa direkt auf Websites anzubieten, um sie von dort herunterzuladen und zu installieren. Der Monopolvorwurf ist hier also weniger stark, nicht wahr? Auch auf Android-Geräten bot Epic in Fortnite ab August 2020 eine alternative Bezahlmethode an und flog damals ebenfalls aus dem Play Store. Und Epic klagte genau wie gegen Apple. Aber die Argumentation Epics ist hier eine andere, wie sich jetzt herausstellte. Sie richtet sich weniger an die Marktposition des Play Stores und Googles, als vielmehr gegen das wettbewerbsfeindliche Verhalten des Google-Konzerns gegenüber Versuchen, alternative App-Stores einzuführen. In Teilen habe ich das bereits in vergangenen Magazinfolgen erwähnt, aber im Grunde geht es um die heftige Reaktion, mit der Google in der Vergangenheit versuchte, seine Pfründe zu sichern. Das reichte von Millionenzahlungen an die Entwickler großer Mobile-Dauerbrenner, darunter auch Activision Blizzard, damit sie exklusiv im Play Store bleiben. Und es gab ein Programm, das extra Prozente an Umsatzanteil für Google-Suchergebnisse ausschüttete, wenn die Smartphones, auf denen diese Suchen getätigt wurden, exklusiv den Play Store genutzt haben und keinen anderen. Denn da zahlt Google einen kleinen Obolus, falls jemand da ein Spiel sucht und sich auf dem Play Store installiert. Da gibt es eine kleine Vermittlungskurtage und die ist bei den Geräten, die ausschließlich den Play Store installiert haben, deutlich höher. Einen Deal zwischen dem Handyhersteller OnePlus und Epic Games, den Fortnite-Launcher auf neuen Smartphones vorzuinstallieren, den verhinderte Google angeblich mit allen Mitteln und ähnlicher Aggression. Und da gab es auch eine ganz ähnliche Klage gegen Google im Juli, und zwar von Samsung. Der Konzern wirft Google vor, sehr ähnliche Verdrängungstaktiken zu nutzen, als es darum ging, einem Samsung App Store Paroli zu bieten. Und im Fall von Epic liebäugelte Google ja sogar mit der Idee, auf den Minderheitseigner Epics, Tencent, heranzutreten und dem chinesischen Tech-Konzern Anteile abzukaufen, um selbst Anteilseigner zu werden oder vielleicht sogar zusammen mit Tencent eine feindliche Übernahme durchzuziehen. Ich berichtete über diese wilden Pläne bereits. Die klingen krass, waren freilich nur Spekulationen, aber interessant ist es allemal, in welchem Ausmaß bei Google spekuliert, nachgedacht und geplant wird, wenn es um das Absichern des eigenen Geschäftsfelds geht. Die Klage gegen Google läuft derzeit noch und könnte unter dem Gesichtspunkt, dass sie sich weniger um den Status des Play Stores als Monopol dreht, sondern vielmehr um Googles Verhalten angesichts von Wettbewerb, vielleicht bessere Chancen haben. Die Zukunft wird es zeigen. Ich werde euch hier gegebenenfalls auf dem Laufenden halten. Rückblickend war das eine wirklich spannende Gerichtsverhandlung, eine hochinteressante Klage, da sie Grundsätzliches zum Geschäft mit Apps, Mobile Games und Ingame-Verkäufen diskutierte, auch wenn das Urteil hier nur wenig ändert. Und weil im Zuge der Verhandlungen allerlei spannende und teils regelrecht pikante Details aus den Wirtschaften von Epic Games, Google oder anderen Marktteilnehmern ans Licht geraten sind, so erfuhren wir etwa, wie viel Epic für die Exklusivspiele in seinem PC Game Store zahlte, in Form von Garantieumsätzen, und wie wenige Spiele mehr Umsatz machten als Epic ihnen garantierte, wie teuer Epic die wöchentlichen Gratisspiele zu stehen kommen oder wie viel Verlust Epic bislang mit dem Epic Game Store gemacht hat. Super interessant war auch der Einblick, dass Sony sich sehr schwer tat, Crossplay über alle Plattformen hinweg, auch mit den PlayStation-Versionen von Games zu erlauben. Einfach aus der Angst heraus, dass Spieler ihre Games zwar auch auf der PlayStation zocken, Ingame-Items aber auf anderen Plattformen kaufen, sodass Sony selbst keinen Umsatz sieht, aber auf der Serverlast sitzen bleibt. Die Lösung war dann eine kuriose, aber durchaus nachvollziehbare Rechenformel, die Entwickler teils sogar zu Strafzahlungen verpflichtete, sollte ein Spiel verhältnismäßig mehr auf Sonys Konsolen gespielt werden, als es auf denen Umsatz erzeugt. Ich hatte Spaß daran, immer wieder mal über den Status des Verfahrens und all solche Details zu berichten, auch wenn es mir an Verständnis und Interesse für die Feinheiten der Argumentation der Anwälte und des US-Rechts mangelt. Hervorzuheben sei hierbei, dass diese Fälle alle in Kalifornien verhandelt werden und wurden. Sie betreffen also nur regionales Recht, aber da all die Tech-Konzerne im kalifornischen Silicon Valley nahe San Francisco zu Hause sind, oder zumindest die meisten, sind diese Verhandlungen durchaus für einen großen Teil der Tech-Industrie relevant. So, und jetzt nochmal ein Blick ins Hier und Jetzt, nämlich auf die Reaktionen auf das Urteil. Apple sagte in einer Erklärung, Zitat, wie das Gericht anerkannt hat, ist Erfolg nicht illegal. Apple steht in jedem Segment, in dem wir tätig sind, im harten Wettbewerb und wir glauben, dass Kunden und Entwickler uns wählen, weil unsere Produkte und Dienstleistungen die besten der Welt sind. Zitat Ende. Und angesichts des einen Punktes, in dem Epic Recht gegeben wurde, die Sache mit dem Verweis auf andere Bezahlsysteme, erklärte das Rechtsteam von Apple, dass es nicht glaubt, dass das Urteil Apple konkret dazu zwingt, Entwicklern zu erlauben, ihre eigenen In-App-Bezahlsysteme in ihre Apps zu integrieren. Man diskutiere derzeit noch, wie man die Anforderungen des Urteils umsetzen werde und ob man Berufung einlegen wird. Sprich, da ist noch viel in der Schwebe. Da kann es sein, dass Apple den Entwicklern gerade mal irgendwie eine Art Textlink oder einen kleinen Banner erlaubt, mit dem sich dann halt eine Website öffnet mit einem alternativen Bezahlmodell oder sowas. Echt schwer zu sagen. Epics CEO Tim Sweeney, der im letzten Jahr sehr laut und deutlich die Position seiner Firma in diesem Fall vertreten hat, der äußerte sich auf Twitter wie folgt zum Urteil. Zitat. Das heutige Urteil ist kein Erfolg für Entwickler und Verbraucher. Epic kämpft für fairen Wettbewerb zwischen In-App-Bezahlmethoden und App-Stores für 1 Milliarde Kunden. Fortnite wird in den iOS App Store zurückkehren, sobald Epic In-App-Bezahlmöglichkeiten anbieten kann, die in fairem Wettbewerb zu Apples System stehen und die Ersparnisse an die Kunden weitergeben. Danke an alle, die so viel Zeit und Mühe in diesen Kampf für fairen Wettbewerb auf Digitalplattformen gesteckt haben und ein besonderes Dankeschön an das Gericht, dass es diesen sehr komplexen Fall so zügig bearbeitet hat. Wir werden weiter kämpfen. Zitat Ende. Tja, und am 22. September erleben wir auf Twitter einen sehr wütenden, enttäuschten Tim Sweeney, der erklärt, Apple habe behauptet, Epic und damit Fortnite wieder im App Store begrüßen zu wollen, wenn sie sich bereit erklären, nach denselben Regeln zu spielen wie alle anderen. Er habe erwartet, dass nach dem raschen Bezahlen der Geldstrafe und dem Ende des Gerichtsprozesses dieser Punkt erreicht sei, aber Apple sperrt Epic weiterhin aus, lässt Epics Entwickler-Account weiterhin inaktiv. Ein von Apple beauftragter Anwalt erklärt das in einem von Sweeney veröffentlichten Dokument damit, dass Epic ja damals gegen Apples Vertragsbedingungen verstoßen habe und das Urteil die Deaktivierung von Epics Entwickler-Account spezifisch als rechtmäßig anerkannt habe. Aufgrund der Aussage Sweeneys, Fortnite nicht ohne alternatives Bezahlsystem für iOS anbieten zu wollen, der Aussagen Epics nach dem Gerichtsurteil und dem generellen Verhalten der Firma, habe man sich bei Apple dazu entschieden, den Entwickler-Account Epics zu diesem Zeitpunkt nicht wieder herzustellen. Weiterhin würde man zukünftige Anfragen nach einer Reaktivierung des Accounts bis zu dem Moment ausschließen, bis das Gerichtsurteil final und unbestreitbar geworden ist. Laut Sweeney könnte das bis zu 5 Jahre dauern. Apple sperrt also weiterhin Fortnite aus iOS aus und Epic Games. Und das betrifft auch Entwickler-Accounts des Unreal Engine Teams. Die beliebte 3D-Engine kann also seit längerer Zeit schon nicht mehr effektiv für iOS weiterentwickelt werden. Und auch nicht für macOS, ist schließlich der gleiche Account. Ebenso verhindert dieser Zustand, dass ein Mac-Client für Fortnite zur Verfügung gestellt werden kann, auch wenn sich der ganze Streit zwischen Epic und Apple gar nicht um Macs dreht, sondern nur um Apples Mobile-Ökosystem. Am Ende war meine Bezeichnung, dass das hier ein Pyrrhus-Sieg gewesen sei, vielleicht doch nicht richtig, denn so bezeichnet man ja einen Konflikt, aus dem der Sieger derart geschwächt hervorgeht, dass er sich einen solchen Sieg nicht nochmal leisten kann. Ich fürchte fast, das ist auf Epic bezogen, derzeit noch zu positiv. Es ist schon eine Niederlage. Ein winziger Teilsieg, dessen Umsetzung und Relevanz in den Sternen steht. Ein auf Jahre verkrachtes Verhältnis zu Apple, die sich nicht zu schade für Gängeleien sind. Und nun? Epic wird wohl weiterkämpfen. Die Berufung ist eingelegt, die parallele Klage gegen Google läuft und es bleibt der Blick nach vorn. Der Blick auf die Unreal Engine, auf den Epic Game Store, auf Fortnite und weiteren Projekten für andere Plattformen. Puh. Und ich glaube, wir haben nur noch Zeit für ein paar wenige andere Themen. Ja, 2 Stück habe ich noch. Die schauen wir uns jetzt mal an. Funcom kauft Rechte an zahlreichen Fantasy-Marken. Am 14. September erklärte der norwegische Publisher Funcom, die Cabinet Group erworben zu haben. Eigentümer von Dutzenden Marken, also Intellectual Properties, IP genannt. Dazu zählen vornehmlich Conan der Barbar, Mutant Year Zero, ein kurioses Tabletop-Rollenspiel mit einer guten XCOM-ähnlichen Videospielauskopplung, die solltet ihr echt ausprobieren, und Solomon Kane, ein weiterer Abenteurercharakter des Autoren Robert E. Howard, der auch Conan den Barbaren erfunden hat. Funcoms CEO Rui Casillas erklärt, man habe große Ambitionen für diese Marken. Es sei bereits ein Spiel in Arbeit, das viele der Charaktere aus dem Werk Robert E. Howards vereint. Und man setzt hier auch auf die Stärken der Funcom-Tochter Heroic Signatures, deren Geschäft eben konkret die Lizenzierung von Marken oder IPs für TV, Entertainment, Verlagswesen und andere Medien ist. Ausgestattet mit einem dicken Katalog an Marken will Funcom also in Zukunft nicht nur Spiele zu den neu gekauften Marken rausbringen, sondern sie noch möglichst breit in der restlichen Medienlandschaft verdielen. Die Pressemitteilung weist darauf hin, dass derzeit etwa Marvel eine Conan-Comic-Reihe herausgibt und eine Netflix-Serie zu Conan in Arbeit sei. Funcom besaß zuvor bereits zu 50% die Rechte an der Conan-IP, teilte sie sich aber bislang mit der Cabinet Group. Mit dem Deal ist Funcom nun der alleinige Eigentümer von Conan und Co. Mehr Verwirrung als Klarheit um Titanfall 2 Hacks. Vor etwas über 2 Wochen, so um den 8., 9., 10. September rum, als ich Themen für das Support-Magazin Nummer 108 vorbereitet habe, da war auch eine Story zu Titanfall 2 in der engeren Auswahl. Anscheinend waren da die Spielserver von einem Hack betroffen, der gar eine Sicherheitslücke für all jene dargestellt hat, die das Spiel auf dem PC ausführen. Man solle die Finger davon lassen, das Spiel möglichst gar nicht starten. Schadsoftware könnte sich aufs eigene System auswirken. Diese Headline lag einige Zeit in meiner Themensammlung, bis ich ihr mal nachging und feststellte, da ist nix. Da interpretierten irgendwelche User auf Twitter eine Meldung zu einem Titanfall 2 Exploit falsch. Da wurde Feuer geschrien, obwohl es nicht mal Rauch gab. Ich war verwirrt und etwas enttäuscht und führte das ganze Thema dem Papierkorb zu. Seltsam, aber auch krass, wie Titanfall 2 nach wie vor in schöner Regelmäßigkeit Opfer von Hacks, Exploits und DDoS-Attacken wird. Ich berichtete ja im Magazin Nummer 105 davon, wie gar die Apex Legends Server gehackt wurden. Die werden betrieben von Respawn Entertainment, demselben Entwicklerstudio, was damals Titanfall 1 und 2 gemacht hat. Und damals wurde Apex Legends gehackt, um auf das Cheater- und Hacker-Problem von Titanfall hinzuweisen. Die Hacker wiesen in einer Message damals auf die Website www.savetitanfall.com hin, die wohl eine Art Interessenvertretung für Titanfall-Fans darstellt, die sich wünschen, dass Entwickler Respawn Entertainment und Publisher Electronic Arts sich mehr um ihre alten Titel kümmern sollten, die ja immer noch Fans hätten, als immer nur Apex Legends die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Tja, und diese ganze Story, die habe ich fast vergessen, aber immer noch im Hinterkopf, als ich staunend am 17. September eine Story auf IGN lese, mit dem Titel Titanfall 2 wurde von EA aufgegeben und dann wurde es seltsam. Die merkwürdige Geschichte von Hacks, Verschwörungen und einem Journalisten, der mittendrin gefangen ist. IGN-Autor Luke Winky erzählt darin seine Erfahrungen mit diesem ganzen Themenkomplex der Titanfall-Hacks nach und wie sich die Akteure immer wieder widersprechen, wie immer neue Verschwörungen und Beweise auftauchen und wie die ganze Story bislang einfach keinen befriedigenden Abschluss gefunden hat. Ich will den langen Text Winkys hier nicht einfach nacherzählen, daher nur so viel. Er folgt der Spur eines berühmt-berüchtigten Titanfall 2-Hackers, der mit unheimlicher Zuverlässigkeit Streamer live vorführt, indem er sie von den Spielservern abschneidet, um sie danach im Chat hart und rassistisch zu beleidigen. Er findet Aktivistengruppen, vereint in Discord-Kanälen, die versuchen, hinter die Maske dieses Hackers zu blicken, seine Identität und Methode zu ergründen. Er trifft auf sogenannte White-Hat-Hacker, also Hacker, die versuchen, Gutes zu tun, die versuchen, die Probleme des Spiels zu beheben und die sich öffentlichkeitswirksam darum bewerben, Respawn Entertainment dabei zu helfen, Titanfall 2 zu fixen. Und dann scheint es den einen Hacker doch nicht zu geben? Ist der Konflikt zwischen guten und bösen Titanfall-Fans nur inszeniert? Waren die Betreiber der Website SaveTitanfall.com doch in einem Boot mit den Hackern, die Apex Legends angegriffen haben? Eine Community-Bewegung, die angeblich die Spuren der bösen Titanfall-Hacker verfolgt, ist selbst Teil dieses Hacks? Eine derartige Geschichte ist es, die Winkys da erzählt. Und sie hat, als kleine Vorwarnung, kein Ende. Sie hinterlässt viele Fragen und sie weckt in mir das Bedürfnis, euch die Lektüre zu empfehlen, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt. Für mich ist die große, echte Erkenntnis aus dieser ganzen Sache jedoch die. Titanfall 2 ist ein Spiel, dem weder EA noch Respawn Entertainment wirklich viel Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Das Ding ist durchverkauft, aber es hat immer noch Fans. Gleiches gilt für den Vorgänger Titanfall. Und es scheint, als ob diese beiden Spiele so einige Sicherheitslücken haben, geplagt sind von Hacks und Angriffen und Exploits, mal mehr, mal weniger. Und was da letztendlich abgeht, ist ein absolutes Trauerspiel. Titanfall ist ein Objekt von Drama, Übertreibung, Anstiftung, Missinformation, Überreaktion, Fehlinterpretation und Polemik geworden. Und das ist echt irgendwie schade drum. Aber in meinen Augen gibt es hier keine leicht erkennbare Wahrheit, keine Guten, keine Bösen, sondern eher eine Art Metaspiel, das da von der heute noch aktiven Titanfall-Community gespielt wird, das auf Twitter stattfindet und eher wie Politik, ja, gezockt wird und gar nicht so sehr wie ein Videospiel. Ich für mich habe den gesamten Themenbereich Titanfall und auch Hacks bei Respawn-Spielen und Co. geistig mit einem fetten Warnsignal versehen. Hier werde ich zukünftig erstmal jeder Headline und jedem Tweet misstrauen, sofern er nicht selbst von Respawn kommt. Je reißerischer, desto mehr Skepsis ist angebracht. Ich kann nicht wirklich verstehen, wie es zu dieser frustrierenden Situation kommen konnte, aber Internet-Communities tun manchmal halt seltsame Dinge. Und nachdem eine Story aus diesem ganzen Themenbereich halt bereits im Magazin gelandet ist, wollte ich diesen ganzen Themenbereich nicht gänzlich unkommentiert lassen, auch wenn ich heute nicht wirklich eine Antwort oder eine einfache Lösung anbieten kann. Und daher lautet heute mein Rat an euch: Spektakuläre Meldungen zu Titanfall und Titanfall 2 sind mit Skepsis zu genießen. Das ist eigentlich alles. Tja, so viel zu diesem seltsamen Titanfall-Themenbereich. Kommen wir nun zu einem Klassiker, zu den Release-Terminen und damit zum Ende der Sendung für heute. Ich halte Ausschau auf die kommenden 14 Tage und sehe da, ich sehe das Ende des Sommerlochs. Eine riesige Wand an Spielen türmt sich über uns auf. Bis einschließlich 8. Oktober kommt nämlich ein gerüttelt Maß an großen und kleinen Titeln für PC und Konsole raus. Da kann ich nur eine Auswahl nennen und ich muss mich kurz fassen, damit dieser Teil nicht viel zu lang wird. Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr. Und los geht es am 28. September, an dem massenhaft Indie-Spiele erscheinen. Ein paar sind mir ins Auge gefallen. Etwa Away, The Survival Series. Das ist, naja, ein Action-Adventure, in dem spielen wir einen Kurzkopf-Gleitbeutler. In den USA auch Sugar-Glider genannt. Also irgendwie so ein kleines Säugetier, das die Beine spreizen und mit so ein paar Hautlappen zwischen den Gliedmaßen auch eine kleine Strecke gleiten kann. Verwandt mit diesen Flughörnchen, aber eigentlich nicht verwandt, bloß ein ähnlicher Mechanismus. Und ihr spielt halt so ein Tier und ihr hüpft und ihr rennt und ihr gleitet durch allerlei 3D-Welten und müsst nebenher eure Familie retten vor irgendwelchen Katastrophen. Scheint ein Feuer im Wald zu geben. Das spielt natürlich in Australien, wo Beuteltiere zu Hause sind. Und nebenher erklärt euch ein Sprecher mehr über das Leben und die Eigenheiten dieser putzigen Beuteltiere. Es kommt für Xbox One, PS4 und PC. Und dann hätten wir noch Lemnis Gate für Xbox, PlayStation und PC auch als Teil des Game Pass. Und das ist ein Zeitschleifen-Mehrspieler-Shooter. Es ist auf jeden Fall ein Shooter mit Fokus auf PvP. Und jede Runde dauert 25 Sekunden. Sie wird 1 gegen 1 gespielt, 5-mal hintereinander. Und jede neue Runde wird auf die alte gelegt. Sprich, in Runde 3 sind nicht nur die 2 von Spielern gesteuerten Charaktere, es gibt da allerlei Klassen mit Spezialfähigkeiten und sowas auf den Maps unterwegs, sondern auch die 4 Charaktere, die in den letzten 2 Runden aktiv waren, die sind immer noch da. Und die spielen da genau dasselbe Gameplay ab, was wir damals eben eingegeben haben. Aber ihr könnt eingreifen und etwa in Runde 3 einen Gegner daran hindern, einen Kill zu landen, der in Runde 1 noch gelungen ist. Das Konzept des Spiels ist echt krass, das ist super kreativ, die taktischen Möglichkeiten sind echt vielfältig und ich bekomme direkt Kopfschmerzen, wenn ich lange drüber nachdenke und mir das alles vorstelle. Ich feiere aber auf jeden Fall die Existenz eines derartigen Spiels. Und dann hätten wir noch die erste und einzige Erweiterung für das hochgelobte Zeitschleifen-Adventure Outer Wilds am 28.09. Es heißt Echoes of the Eye. Mehr weiß ich nicht und mehr will ich auch gar nicht wissen. Das Hauptspiel lebt schließlich bereits davon, dass man es möglichst naiv und ohne Vorwissen spielt. Alle schwärmen davon. Irgendwann hole ich das mal nach. Erschienen für Konsole, PC und Switch. Also ja, für alle Plattformen. Am 29. September kommt dann der beliebte Mehrspieler-Shooter Insurgency Sandstorm auch für Xbox One und PS4, nachdem der im vergangenen Jahr auf dem PC bereits eine zufriedene kleine Fangemeinde um sich scharen konnte. Das Spiel pfeift auf prollige Action à la Call of Duty und setzt auf langsames, methodisches, taktisches Gameplay mit einem reduzierten HUD und geduldigen Spielern. Ein Konsolenrelease sollte eigentlich längst passiert sein, wurde jedoch letztes Jahr deutlich verschoben, weil der Konsolenbild wohl noch nicht so weit gewesen sei. Hoffen wir also, dass Ende September die erscheinende Fassung auch wirklich fertig ist. Am 30. September dann The Eternal Cylinder. Eine neue, seltsame Kreation des für seine schrägen Spiele bekannten Ace-Teams, bekannt durch Rock of Ages oder Xenoclash. Im Spiel rollt ein riesiger Zylinder alles platt. Groß wie ein Gebirge lauert er drohend am Horizont und erstreckt sich endlos nach links und rechts und er rollt unaufhaltsam weiter. Und wir steuern ein bizarres kleines Alienwesen, ein Trebhum, ja, so heißt das, ein kleines glubschäugiges Wesen mit einem Rüssel. Und mit dem fliehen wir vor dem Zylinder, versuchen unsere Herde zu retten und verzehren allerlei Früchte, die uns munter mutieren lassen. Und ja, weichen diesem Zylinder aus, überwinden Hindernisse, interagieren mit der Umgebung und mit anderen Lebewesen dieses Planeten, der unaufhaltsam plattgerollt wird. Das ist bizarr. Das ist ganz bizarr. Und keine Ahnung, was ich davon halten soll. Es kommt für PS4, Xbox One und PC. Am 30.09. hätten wir dann auch Hot Wheels Unleashed für PlayStation, Xbox, PC und Switch. Das ist ein Funracer mit, na klar, mit der Hot Wheels Lizenz, einem Streckeneditor und einem Entwicklerstudio, das eigentlich eher klassische Rennspiele macht. Milestone aus Italien, bekannt durch die Motorradrennspiele Ride und MotoGP und seit einiger Zeit eine Tochter von Deep Silver und damit Teil des riesigen Embracer-Konzerns. Naja, und warum auch kein Hot Wheels Funracer? Kann man sicher machen. Am 30. September kommt dann auch noch eFootball 2022 raus für Xbox, PlayStation und PC. Das neue Konami-Fußballspiel, ehemals bekannt als Pro Evolution Soccer oder Winning Eleven in Japan. Nun also eFootball und nun auch vollständig Free-to-Play mit Premium-Währung und mit Lootboxen. Ich weiß nicht, ob das immer noch die Qualitäten der Vorgänger heraufbeschwören kann, denn Pro Evolution Soccer war ja stets der Insider-Tipp. Während die breite Masse FIFA zockte, mochten Connoisseure das Gameplay von PES stets lieber. Aber stimmt das noch? Ich habe keine Ahnung. Am 1. Oktober, ich glaube bereits etwas eher für die Premium-Abo-Kunden, kommt dann auch noch der Konkurrent von EA in die Läden, FIFA 22. Das EA-Spiel mit dem vielen Fußball zum Vollpreis und mit Lootboxen und Premium-Währung. Es gibt einen Karrieremodus, all die Schwergewichtslizenzen und auf Next-Gen-Konsolen ein schwammig beschriebenes neues Feature, nämlich Hypermotion. Scheint irgendein neues Animationssystem zu sein, in dessen Beschreibung so Buzzwords wie Machine Learning genannt werden und irgendwie vermag es EA nicht, mir dieses Feature genau zu erklären oder irgendwie zu verkaufen. Naja, mal sehen. FIFA 22 kommt für PC und alle Konsolen, aber Obacht, die Switch-Fassung ist die sogenannte Legacy Edition und basiert rein technisch auf der Xbox 360-PS3-Generation von FIFA, bietet also völlig veraltete Technik, aufgefrischt mit den neuesten Saisondaten. Am 5. Oktober haben wir Jet, The Far Shore, das neue Spiel von Super Brothers, bekannt durch Sword and Sorcery. In Jet erleben wir das Raumfahrtprojekt einer fiktiven Zivilisation und erkunden einen fremden Ozeanplaneten, protokollieren seine Flora und Fauna, orten mysteriöse Signale und düsen dabei mit einer kleinen Drohne raketenschnell über stimmungsvolle Landschaften. Das sieht irgendwie cool aus, ich kann es aber dennoch irgendwie gar nicht einschätzen, was für eine Sorte Spiel das jetzt genau ist. Es ist aber spannend und hat irgendwie einen coolen Look und kommt für PlayStation und PC. Am 5. Oktober hätten wir noch Alan Wake Remastered von Remedy. Das vormals PC- und Xbox-Survival-Horror-Spiel kommt nun auch für PlayStation und daneben natürlich Xbox und PC und wurde dafür technisch gehörig überarbeitet. Bessere Texturen, deutlich detailreichere Charaktermodelle, mehr Umgebungsdetails. Das ist mehr als einfach nur eine höhere Auflösung für ein altes Spiel, sieht aber immer noch ganz schön altmodisch aus, wohl aufgrund des Stilmittels der entsättigten Farben. Im Spiel gibt es eine klassische Gruselstory. Horrorautor Alan Wake reist mit seiner Frau in ein verschlafenes Nest im Nirgendwo und versucht dort, sich von einer jahrelangen Schreibblockade zu lösen. Stattdessen erlebt er aber jedoch finstere Albträume, die ihn auch in der Realität heimsuchen. Am 5.10. gibt es dann auch noch einen neuen Teil für eine Spielereihe, die seit 2001 munter produziert wird. Genau, ich rede von Super Monkey Ball Banana Mania von Sega. Kommt für alle Plattformen und wird diesmal vom Yakuza-Studio Ryuga Gotoku Studio entwickelt und sieht immer noch aus wie ein Gamecube-Spiel. Und es spielt sich genauso wie alle anderen Teile. Eure Spielfigur, ein Äffchen oder ein anderes bekanntes Maskottchen, ist gefangen in einer kleinen Plastikkugel und kullert über allerlei Hinderniskurse, die ihr mit dem Controller in alle Richtungen neigt, um dann möglichst viele Bananen einzusammeln und ohne Absturz ins Ziel zu kommen. Das ist echt krass. Das Ganze wirkt wie ein Relikt von anno dazumal und mich wundert voll, dass es bis heute seine Fans hat. Aber ja, es kommt ein neues Super Monkey Ball. Ich bin mir sicher, irgendjemand kauft's. Am 7. Oktober kommt Far Cry 6 für PlayStation, Xbox und PC. Wieder folgt das Spiel der erprobten Formel der Reihe, Rebellion in einer offenen Spielwelt. Das Einnehmen von allerlei Gegneraußenposten, massig Nebenaufgaben, viel übertriebener Blödsinn und ein charismatischer Bösewicht machen diese Formel aus. Diesmal halt auf einer fiktiven Karibikinsel, ganz klar inspiriert von Kuba und beherrscht vom Diktator Anton Castillo, gespielt von Giancarlo Esposito, bekannt aus Breaking Bad. Kurzum, am 7.10. da gibt es mehr Far Cry. Und am 8.10. der letzte Streich und oho, ein Switch-Exklusivtitel, Metroid Dread. Ein neues Metroid-Spiel, eins mit 2D-Perspektive und eines, das etwas düsterer als bisherige Teile wirkt. Tief schwarze Akzente dominieren das Bild, sicher ein toller Anreiz für das OLED-Modell der Switch, die am gleichen Tag erscheint und all diese Schwarztöne garantiert so richtig knackig dunkel darstellen könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass der Grafikstil des Spiels auch wirklich damit zu tun hat, dass eine OLED-Switch rauskommt. Jedenfalls, das Gameplay wirkt vertraut. Hüpfen, springen, ballern, erkunden, vor verschlossenen Türen stehen, später mit neuen Gadgets zurückkehren und ganz neu fliehen. Denn auf dem mysteriösen Planeten ZDR sind 7 Erkundungsroboter verloren gegangen oder besser verrückt geworden und die machen Jagd auf unsere Heldin Samus Aran. Tja, und ich mache jetzt Jagd aufs Wochenende. Davon trennt mich nicht mehr viel. Ich muss nur noch all das, was ihr gerade gehört habt, abspeichern, ausbessern, produzieren, hochladen, mit Quellenlinks versehen und live schalten. Das ist jetzt, wo ihr das hört, auch längst passiert und ich genieße bereits das Wochenende. Ach, hat es Zukunft Sebastian gut. Aber auch Gegenwart Sebastian hat es ganz gut, denn ihr unterstützt unser Projekt und ermöglicht uns und mir, damit zu machen, worauf wir Bock haben, worauf ich Bock habe. Und das finde ich ganz großartig, das feiere ich. Ihr seid super und ich bedanke mich dafür. Schön auch, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Ich wünsche euch nun ein feines Wochenende. Genießt all die vielen neuen Spiele im Herbst, genießt die Farben und den Duft dieser wunderbaren Jahreszeit. Geht am Sonntag bitte unbedingt wählen und beehrt uns bald wieder. Wir haben schließlich jede Menge Podcasts für euch. Am Sonntag etwa eine Besprechung von Deathloop. Das Magazin kommt dann am 8. Oktober wieder. Bis dahin.